Heute habe ich Jens Brambusch zu Gast, ein vielgereister Redakteur, der seit seiner Kindheit segelt und irgendwann den stressigen Alltag in Deutschland gegen ein Leben an Bord einer Segeljacht getauscht hat. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts hier bei Charterbar Yachting. Mein Name ist Ümit Uzun, ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und selbst auch leidenschaftlicher Segler. Ja, ein leidenschaftlicher Segler ist auch mein Gast, den ich heute hier habe. Und zwar geht es um den Jens Brambusch. Der ein oder andere wird ihn kennen, falls er zum Beispiel, so wie ich, auch ab und zu mal auf der Webseite des Float Magazines ist. Denn da ist er immer mal wieder zu sehen als Redakteur, als der Verfasser der interessanten Texte, die es dort rund um das Thema Wassersport gibt. Aber der Jens ist noch viel mehr als das. Der Jens hat ein extrem interessantes Leben. Es geht schon damit los, dass er ja auf einem Boot lebt, dass das aber nicht immer so war und wie man als Wirtschaftswissenschaftler, der sich auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert hatte, als Islamwissenschaftler, der mal in Palästina auch studiert hat und als Redakteur, wie man dazu kommt, dass man dann irgendwann mal seinen Wohnsitz wechselt und quasi auf ein Bötchen geht, in Anführungsstrichen Bötchen. Es ist schon ein schönes, eher auch größeres Boot meiner Meinung nach, aber eben doch nicht eine Wohnung oder ein Haus. Wie es dazu gekommen ist und was er aktuell macht, was seine Projekte sind, darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen. Er ist auch schon in der Leitung. Herzlich willkommen, Jens, und vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit mir über dich zu sprechen.
Ja, ich habe zu danken. Schöne Grüße nach Karlstadt, meine alte Studienheimat.
Studienheimat, das finde ich schon mal total interessant. Du hast tatsächlich hier bei uns in der Ecke studiert. Ich meine, wir werden ja gleich so ein bisschen wir werden intensivst über dich sprechen, über dein Leben sprechen, über das, was du bisher erlebt hast, beziehungsweise was dich dorthin gebracht hat, wo du jetzt gerade bist. Und und deine Liebe zum Segeln logischerweise auch. Aber ja, du sagst, du hast hier studiert in Würzburg, da wo ja auch Charterbar Yachting sein Büro hat. Was hast du denn studiert eigentlich?
Ich habe mich immer für exotische Orte schon interessiert. Von daher habe ich in Palästina studiert, in der Türkei studiert und dann eben als Norddeutscher sogar in Bayern, was natürlich die größte Herausforderung war. Und wie eben schon... Oder wie man sich denken kann, wenn man halt in Palästina und Türkei studiert hat, war der Themenschwerpunkt Islamwissenschaften und Arabistik.
Okay, das ist ja super interessant, vor allem, ich denke, in der aktuellen Zeit
auch. Lustigerweise war ich in der Tat, es gibt es in Würzburg nicht mehr und ich war der letzte Student. Also ich habe das, die haben mich nicht eher rausgekriegt, also ich habe es bis zum bitteren Ende quasi durchgezogen und war dann wirklich derjenige, der das Institut abgeschlossen hat.
Okay. Das wusste ich nicht. Ich finde es klasse. Ich meine, wir haben ja im Vorfeld schon mal kurz telefoniert und ich habe ja gesagt, Mensch, Jens, ich möchte gar nicht allzu sehr graben in deinem Leben und ich möchte einfach wirklich jetzt hier live an diesem, ja, innerhalb dieses Podcasts eigentlich viel über dich erfahren. Was ich jetzt natürlich weiß, ist, dass du aktuell deinen Wohnsitz auf ein Boot verlegt hast und dieses Boot in der Türkei liegt. Und das ist natürlich, da fragt man sich, ja, wie kommt jemand, der jetzt hier in Deutschland offensichtlich aufgewachsen ist, dann irgendwie dorthin? Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen über dein Leben. Du kannst auch gerne weit in der Vergangenheit anfangen und mal so grob schildern, wieso und wie es dich von A nach B verschlagen hat, unter anderem Palästina und Würzburg und Türkei und jetzt dann final tatsächlich auf dem Boot.
Schließt sich ja quasi der Kreis beinahe wieder, wenn man überlegt, dass ich halt, also das Interesse für die Region, also mit Region meine ich jetzt eben in der Tat Türkei, aber auch vor allem den Nahen Osten, kam durch Reisen zu der Zeit, als ich noch Schüler war. Und da bin ich halt, also vor allem eben damals Israel-Palästina hat mich sehr gereizt, als ich das erste Mal da war, das war glaube ich 88, war ich noch sehr jung, 16 nämlich, und war mit einer Schülergruppe da und hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was da überhaupt abgeht, und war komplett irritiert von diesen ganzen verschiedenen Gruppen, die da alle mal friedlich, mal deutlich weniger friedlich miteinander lebten. Und erst aufgrund der Reise habe ich eigentlich angefangen, mich dann mit der Thematik zu beschäftigen, was eben am Ende darauf hinaus lief, dass ich dann eben Islamwissenschaften studiert habe, mit dem Fokus auf allerdings Nahostkonflikt, also jetzt nicht, hat nichts mit der, also logischerweise spielt der Islam dann auch eine Rolle, ja, eine große Rolle, deswegen war das Fachgebiet eben auch Islamwissenschaften. Und nach Würzburg wiederum kam ich, weil dort damals ein Professor war, der sich auch auf dieses Themengebiet sehr spezialisiert hatte. Und so kam ich erstmal aus der norddeutschen oder aus der Lüneburger Heide erstmal nach Bayern und von dort dann eben ging es weiter Richtung eben in den Nahen Osten, wo ich dann mehrmals, also zwei Semester studiert habe, anschließend meine Magisterarbeit geschrieben habe. Alles auch so mit dem Fokus, dass ich Journalist werden wollte. Und man braucht ja, um Journalist zu werden, oder gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Damals gab es diese, war das noch kein Studienfach in dem Sinne, sondern der gängige Weg war, man braucht aber ein abgeschlossenes Studium, um dann ein Volontariat zu machen, was die Ausbildung zum Redakteur ist.
Okay.
Das habe ich wiederum auch bei der dir sicherlich bekannten Mainpost in Würzburg noch gemacht.
Stimmt, ja, okay.
Und weil man aber eigentlich eben, um Journalist zu werden, einfach nur irgendein Studium abgeschlossen haben muss, habe ich halt was genommen, was mich sehr interessierte. Und das war eben der Kulturraum, in dem ich mich auch jetzt wiederum befinde, weil er mich eben nach wie vor sehr interessiert. Und ich es auch sehr gerne habe oder sehr gerne hier lebe in diesem Umfeld.
Wow, ja, werden wir gleich nochmal im Detail drauf nochmal zu sprechen kommen. Ich war ja tatsächlich auch in Israel. Ich habe mal ein Boot überführt von Zypern. Dann mussten wir irgendwie, da waren wir im Libanon und dann haben wir einen Notstopp gemacht in Israel, in Juni oder so hieß die Stadt, glaube ich. Und von da aus, genau, und von da aus ging es dann weiter, sind wir durch den Suezkanal. Also ich habe Israel auch als sehr interessantes Land wahrgenommen. Überhaupt die ganze Ecke fand ich auch persönlich sehr interessant, aber du hast dann natürlich viel intensiver was ja davon mitbekommen, beziehungsweise du bist ja da richtig eingetaucht. Aber was ist denn anschließend passiert? Ich meine, du bist ja jetzt nicht der, ich sag mal, Redakteur, der Nahostkonflikte irgendwo bespricht oder macht, sondern du bist ja jetzt doch irgendwo, ich sag mal, ein bisschen woanders gelandet mit deiner Passion, mit dem, was du aktuell machst.
Genau. Das sind aber letztlich zwei komplett verschiedene Stränge. Also ich hatte schon auch damals, als ich in Palästina gelebt hatte, auch für verschiedene Zeitungen dort unten berichtet, bin dann eben am Ende, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, aber witzigerweise Wirtschaftsjournalist geworden und hatte dann bei der Financial Times Deutschland einige Jahre gearbeitet, weil Würzburg, wie gesagt, sehr schön bei euch die Ecke, aber irgendwann nach 10 Jahren, die ich dann quasi fast da war, reichte es dann auch. Und dann bin ich nach Hamburg zur Financial Times Deutschland, habe da jahrelang gearbeitet, habe mich dort aber als Reporter eigentlich mit Wirtschaftskriminalität beschäftigt. Das war, glaube ich, das Themengebiet, was mir noch am meisten lag.
Okay.
Und dann wurde ja leider die Zeitung eingestellt 2012. Und dann bin ich aber im Verlag, Gruner und Jahr, wo auch der Stern beispielsweise erscheint, geblieben und war dann bei dem Wirtschaftsmagazin Magazin Kapital gegen Ende, das den Sitz in Berlin hatte. Dann war ich 4 Jahre in Berlin und Berlin hat mir quasi den Rest gegeben in Deutschland, dass ich dann irgendwann, also quasi war es im Sinne des Wortes, alle Viere von mir gestreckt habe. Also dann kam so diese klassische Geschichte mit Mitte 40, glaube ich so, also nicht glaube ich, sondern Burnout, eben so mit Panikattacken,
ja,
so ein bisschen Angstzustände, stressbedingt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
So, und dann kam halt die Idee, dass ich sagte, und ich glaube auch, dass eben der Journalismus hat, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber irgendwie so die besten Zeiten erlebt gehabt, gerade der Printjournalismus. Also nicht, dass der schlecht geworden ist, aber das Problem ist, die Leser sind ja irgendwie weg. Sprich, dieses Umfeld wird immer schwieriger, weil halt in die Mensa letztlich Preis Druck, wenn man so sagen will, ja, auf den Redaktionen lastet, weil man kann, die Teams werden kleiner, die Aufgaben werden größer, online kommt hinzu, dann vielleicht nochmal hier ein Video und die Podcasts neuerdings eben. Und deswegen glaube ich, dass die Umstände, die Budgets werden kleiner, Zeit wird weniger für Recherche. Und wo ich merkte, wo ich mich, glaube ich, selber so zwischen all diesen Sachen so ein bisschen aufgerieben hatte, noch wusste, als es mir dann wieder irgendwann besser ging. Also für 3 Monate war ich wirklich ausgenockt. Dann bin ich nochmal zurück in die Redaktion. Und am ersten Tag wieder in der Redaktion hatte ich aber gemerkt, boah, ich glaube, das wird nichts mehr. Und in der Zwischenzeit war dann eben so der Plan B gereift, wo ich sagte, dann machst du halt einfach den also einen kompletten Break und ziehe es auf ein Boot, weil ich eben immer schon gern gesegelt habe. Und dann war für mich auch klar, also dann habe ich noch, ich glaube eine Woche später, nachdem ich wieder da war, habe ich gekündigt, habe dann noch, da hatte ich noch 3 Monate Restlaufzeit, bevor ich wirklich gehen durfte.
Okay.
Und habe in der Zeit die Wohnung, die ich mir kurze Zeit vorher in Berlin mit Hilfe der Bank gekauft hatte, aber sich zum Glück ja die, in diesem Fall zum Glück, die Preise ja sehr stark oder sich sogar verdoppelt hatten in Berlin für Immobilien. Damit hatte ich dann das Startkapital für das Boot. Und dann kam es, dass ich im September 2018 mit einem Kumpel im Flieger saß und wir uns hier in der Türkei Boote angeschaut haben. Dann haben wir auch sehr schnell das gefunden, auf dem ich jetzt noch bin, eine Moody 425, 30 Jahre alt, aber tipptopp Boot, absolut solide, schönes Center-Cockpit. Und dann wiederum, 2 Wochen später, war ich mit meinen 2 Seesäcken aufs Boot gezogen und bin seitdem hier.
Unfassbar. Ich finde, es ist unglaublich und total beeindruckend. Ich habe letzte Woche erst ein Gespräch gehabt mit dem Klaus Aktoprak, der ja auch irgendwann mal, ich sage jetzt mal, das in etwas abgespeckter Form gemacht hat, indem er dann für 6 Monate auf dem Wasser war. Thomas Kessbohrer ist dir sicherlich auch ein Begriff, der ja, auch etwas Ähnliches gemacht hat. Und ich weiß nicht, aber dieser Kontrast von diesem stressigen Alltag, von diesem Leben, welches wir hier in der, ja, im Unternehmertum, in der Wirtschaft im Endeffekt erleben, und zu dieser Ruhe auf dem Boot, das ist natürlich ein Wahnsinnskontrast. Wie war dieses Gefühl für dich, als du damals dann für dich entschieden hast zu sagen, okay, ich breche hier meine Zelte ab und ich gehe jetzt tatsächlich auf ein Boot, also ich möchte da leben. Ging das Schritt für Schritt, dass du erst gesagt hast, ich gucke mir erstmal das Boot an, mal schauen, oder war das eine Entscheidung, die dann irgendwann fest war, und was geht da in einem vor, weil das ist ja schon ein Schritt in, ja, teilweise vielleicht auch ins Ungewisse.
Definitiv. Schritt ins Ungewisse auf alle Fälle. Das Interessante ist, dass ich anscheinend mich mit dem Gedanken schon viel länger getragen habe, als es mir selber bewusst war. Denn als ich diesen Schritt gegangen bin, sagten Freunde, die mich seit vielen Jahren kennen, ach, hast du es jetzt endlich doch gemacht? Was meinst du?
Okay.
Hast du es jetzt doch gemacht? Ja, da hast du immer schon mal von geredet, wenn wir hier beispielsweise im Mittelmeerraum irgendwo geschartert hatten. Das war mir eigentlich gar nicht so bewusst, weil ich eben auch eigentlich in Deutschland mich da sehr wohl gefühlt habe, vor allem mit dem Job auch wohl gefühlt habe, weil das war ein super Job. Also es wäre jetzt falsch, was anderes zu sagen, aber es war am Ende vielleicht auch, ja, einfach ein bisschen, oder ich habe vielleicht auch vielleicht zu viel von mir erwartet oder zu viel gemacht, und ja, dann kam dieser Breakdown, und während ich dann halt quasi gefangen in den eigenen 4 Wänden, und es war wirklich so, weil ich halt, weil ich konnte das Haus quasi nicht verlassen, da kamen halt alle möglichen Phobien plötzlich, die ich eben, gerade als jemand, der immer viel unterwegs war, also immer viel rumgereist bin, war das halt echt komisch. Also
Wahnsinn.
Du sagst, das gibt's doch nicht. Ich komme nicht teilweise bis zum Briefkasten runter. Also es ging halt nicht, weil Herzrasen und Schwächeanfälle, und es ist doch nicht. Also
Wahnsinn.
Der Palästina in Kriegsgebieten rum, oder ich war dann auch für Zeitungen in Afghanistan und alles null Probleme. Also es konnte halt nicht aufregender und wilder sein, und plötzlich bist du nicht in der Lage, das Haus zu verlassen, geschweige denn in den Supermarkt zu kommen oder so. Also es war schon für mich ein krasser Einschnitt. Und dann kam aber, was mir dann so, also deswegen war klar, ich muss was ändern. So. Und es war auch dann klar, nach diesem ersten Tag in der Redaktion, ich bin eigentlich vielleicht gar nicht stark genug, um selber jetzt mich zurückzunehmen, wenn ich zurück in den Job gehe. Und von daher war klar, ich muss hier quasi raus, und hatte in der Phase, wo ich die Wohnung nicht verlassen durfte, weil es ja auch langweilig, oder nicht durfte, sondern nicht konnte, ist ja auch enorm langweilig, habe ich wahnsinnig viele diese Segelvideos gesehen, also von Delos beispielsweise.
Ja.
Und da fand ich halt super. Dann hatte ich auch für die lustigerweise noch, oder sogar für das Wirtschaftsmagazin Kapital, noch eine Geschichte über die gemacht, wo es dann letztlich um das Geschäftsmodell hinter denen quasi geht. Also wie die das eben finanzieren, habe da mit den Leuten gesprochen. Und die waren halt sowas von entspannt und ruhig. Und dieser Brian, der diese Delos gekauft hatte, der mit seinem Bruder und den Freunden unterwegs war, hatte eigentlich eine ähnliche Situation, weil der auch so ein etwas überdrüssig des Jobs war. Und das war auch nochmal so ein Kick, und gerade das Gespräch eben mit denen auch, dass man einfach mal was machen kann und eben auch am Ende auf dem Boot was Neues finden kann, um sich das eben auch erlauben zu können. Weil ist jetzt nicht so, dass ich einen Riesenberg Reserven, also Geldreserven hatte, dass ich sage, ich komme jetzt hier durch bis zur Rente oder wie auch immer. Ja. Ich muss natürlich auch schauen, dass ich mir diesen, das, was ich jetzt hier mache, auch eben leisten kann. Also deswegen muss auch immer ein bisschen was, ja, deswegen arbeite ich natürlich auch auf dem Boot immer noch, aber das ist halt das Schöne, es kommt einem oder es kommt mir nicht vor wie Arbeit. Also wenn ich jetzt Bücher schreibe oder Artikel schreibe, sind das jetzt Sachen, die mich interessieren oder auch hin und wieder kommen auch mal Anfragen von Redaktionen, kannst du nicht mal dies oder das? Und sage ich, oh, nö, du lass mal, habe ich gar keinen Bock drauf. Also von daher mache ich jetzt das, worauf ich Lust habe, habe mich sehr reduziert, weil das ist, glaube ich, das Geheimrezept, wie man sowas eben finanziert, ist eben einfach die Kosten senken auf ein Minimales. Ja. Und das ist natürlich in der Türkei einfacher als in Deutschland, weil einfach die Lebenshaltungskosten sind sehr viel geringer, wenn man sich halt, sag ich mal, wie ein, also wenn man eben in der Türkei lebt und plötzlich auch jetzt versucht, nur so viel Geld auszugeben, wie die Leute hier im Schnitt haben. Und dann kommt man halt sehr weit mit den Reserven, die man hat oder auch mit dem, was reinkommt. Und von daher war eben dieser Schritt damals war natürlich schon eine, also wirklich wie eine, also eine ordentliche Bremsung, wie mit im Auto noch mit Handbremse angezogen und da auf das Bremspedal getreten. Und aber diese Entschleunigung tat mir sehr, sehr gut. Und es war eben so, und aber es brauchte natürlich auch eine gewisse Zeit, bis man klarkommen ist jetzt vielleicht falsch, aber bis man es halt auch genießen konnte. Weil es war dann, am Anfang gab es auch schon mal sowas wie so eine Art schlechtes Gewissen, weil es einfach so schön war. Und das ist irgendwie jetzt schon komisch. Also man konnte plötzlich jeden Tag genießen, man kam irgendwie runter, man und das war wirklich, seit ich auf dem Boot war, gab es nicht einen Tag, wo ich den Schritt bereut habe. Und ich habe anfangs immer noch ängstlich quasi die nächsten Wochen erwartet, weil ich dachte, es geht zu glatt. Da muss ja irgendwann, muss ja mal, irgendwas muss mal kommen, was nicht hinhaut, aber kam nicht. Und mittlerweile glaube ich auch, dass es auch nicht mehr kommen wird, dieser Tag, wo, also weil einfach, ich habe mich jetzt hier arrangiert und gehe vollkommen in dem neuen Lebensstil eben auf, den ich jetzt hier pflege.
Wahnsinn. Sag mal, war das damals etwas, was dich beschäftigt hat, dass du dir gesagt hast, okay, ich, also ich breche jetzt hier die Zelte ab, ich gehe jetzt auf ein Boot, aber was kommt danach? Was mache ich dann? Wie halte ich mich über Wasser? Waren das Dinge, die du dir vorher überlegt hast? Wie könntest du es regeln? Oder hast du gesagt, okay, stopp, ich muss jetzt erstmal hier raus, will jetzt erst einmal aufs Boot und erstmal zu mir kommen und dann werde ich schon schauen oder dann werde ich schon was finden?
Eine Mischung aus beidem. Also es war schon so, dass ich vorher kalkuliert habe. Also dass ich gesehen habe, okay, ich habe ein bisschen Reserven, habe dann ungefähr geschaut, was werde ich wahrscheinlich hier ausgeben. Am Ende gebe ich deutlich weniger aus und hatte noch mir errechnet bei einem gewissen monatlichen Budget, dass ich erstmal 4,7 Jahre erstmal mit meinen Reserven auskommen müsste. Und dann habe ich gesagt, 4,7 Jahre ist ja erstmal gar nicht schlecht. Und da ich aber auch relativ großes Selbstvertrauen eigentlich in mich habe, war mir auch klar, ich werde irgendwie schon was finden oder es eben mit Büchern versuchen, weil wahrscheinlich wie jeder Journalist schwirrt einem im Kopf rum, man kann ja, also ja, ich kann nicht viel, aber ich glaube, so ein bisschen schreiben, das geht dann noch. Und von daher war natürlich das der erste Gedanke, dass ich versuche, mich mit Büchern oder eben auch noch eben Artikel wie für das, für Float, das Wassersportmagazin, das Online-Magazin, genau, schreibe ich ja noch, dass so ein bisschen Geld eben reinkommt. Und so, und das Konzept ist eigentlich bislang, muss ich sagen, sehr gut aufgegangen, dass man jetzt, also ich bin jetzt so im Bereich, wo ich die durch diese Bücherverkäufe so die Lebenshaltungskosten decken kann. Und obwohl ich relativ viel in das Boot investiert habe nochmal, bin ich jetzt, hatte gerade neulich mal durchgerechnet, jetzt mit den aktuellen Ausgaben, die natürlich auch günstiger sind, wie ich schon sagte, habe ich jetzt immer noch eine Reserve, wenn ab morgen kein Cent mehr reinkäme, dass ich jetzt noch 6,3 Jahre habe. Und das nach etwas über 2 Jahren.
Da kommt der, also da kommt der Wirtschaftsprofi raus. Ne?
Genau, ja, okay. Das war, finde ich gut. Also, wie gesagt, das war so, ich hatte mir schon zugetraut, dass ich irgendwas finde, womit ich ein bisschen Geld verdienen kann. Und man trifft ja auch sehr viel. Und das war auch sehr inspirierend, ehrlich gesagt, wenn man dann auch andere Segler trifft. Und man hat ja die einen, die auf dem Boot leben. Das sind halt die Senioren, die jetzt endlich nach der Rente oder nach dem Renteneintrittsalter sich das eben ermöglichen. Man hat aber auch sehr viele Leute, die auch in jungen Jahren, also auch manche mit Mitte 30, andere eben auch um die 40 rum oder 50, aber die jetzt alle noch nicht in der Rente sind, die auch eben diesen Schritt gegangen sind, die sich auch alle irgendwie noch finanzieren müssen. Und jeder findet eigentlich oder hat was gefunden, wie das eben funktioniert. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und es zeigen sich auch permanent neue Möglichkeiten auf, über die man vorher vielleicht gar nicht nachgedacht hatte.
Ja,
ich glaube, jeder hat verborgene Talente, die er irgendwie einbringen kann. Und gerade in diesen Häfen, in den Marinas, bildet sich auch so eine Community unter diesen Liveaboards. Und wo man sich eben auch, oder eben so ein bisschen eine andere Währung ist, man tauscht seine Fähigkeiten untereinander. Also man, für den einen macht man dann vielleicht, schneidet man mal ein Video, dafür repariert er die Maschine. Und man kommt dann plötzlich mit, also man braucht gar nicht so viel Geld, wenn man sich eben anderweitig einbringen kann, sei es eben mit seinem, mit seinen Fähigkeiten, mit dem Grips oder in Händen oder wie auch immer. Und das ist, fand ich auch war eine sehr positive Folge, dass man einfach mal, es ist ein Augenöffner, wenn man plötzlich das Leben auf eine andere Art und Weise lebt.
Wahnsinn. Also ich finde es sehr beeindruckend, vor allem muss ich sagen, dass du bist wirklich auch ein beeindruckender Mensch. Du musst es ja auch mal, wenn man es jetzt mal ganz von außen betrachtet, dir ging es ja nicht besonders gut in der Zeit, als du entschieden hast zu sagen, ich gehe da jetzt mal rüber. Und ja, also wie man dann aus einer solchen Situation eine extrem optimistische, offene und positive Umgebung für sich schaffen kann, das ist natürlich schon sehr beeindruckend und spricht natürlich auch für die Person selbst. Also, und wie du schon sagst, ich glaube auch, dass es heutzutage einfacher geworden ist, seine Fähigkeiten in Anführungsstrichen zu Geld zu machen, egal wo man ist. Wir nehmen hier jetzt gerade einen Podcast auf, du sitzt in der Türkei, ich sitze in Deutschland und es ist natürlich viel mehr möglich geworden, wie man seine Fähigkeiten oder seine PS auf die Straße bringen kann. Vielleicht nochmal eine Frage oder zwei Sachen beschäftigen mich noch sehr. Eine kleine Geschichte, du hast gesagt, die Türkei ist für dich natürlich insofern auch interessant gewesen wegen der Lebenshaltungskosten. Aber das war ja wahrscheinlich nicht nur der Grund. Weshalb die Türkei? Wieso hast du nicht gesagt, nee, ich gehe woanders hin? Oder wieso segelst du nicht um die Welt? Oder was hat dich daran fasziniert?
Ja, also um die Welt segeln kommt, glaube ich, noch. Also,
sehr gut.
Das so auf der To-Do-Liste. Für mich war es aber eben wichtig, nach diesem eben drastischen und schnellen Ausstieg, weil ich auch gar nicht genau wusste. Also ich war relativ stabil zu dem Zeitpunkt, als ich aufs Boot bin, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Aber trotzdem wollte ich irgendwo sein, wo ich mich wohlfühle. So. Und das war für mich die Türkei. Und jetzt war es so, dass wir, und auch insbesondere war mir auch klar, dass ich nach Kasch, in diesem kleinen Fischerort, der mittlerweile allerdings auch, also zum Glück verschont vom Massentourismus ist, aber ein wirklich sehr schöner, toller Ort ist, mit dem besten Tauchrevier in der Türkei.
Stimmt, ja.
So, weil hier war ich das erste Mal Türkei, war ich nach dem Abi, weil dann hatte ich mit einem Kumpel zusammen, haben wir gerudert, hatten uns das alte Vereinsauto oder den Vereinsbus gekauft, war ein LT28, haben die Bänke rausgeschraubt, von cool. IKEA ein ausklappbares Sofa, Klippern reingeschmissen und hatten dann versucht, aber wie gesagt, eher zwei linke Hände, haben dann versucht, noch selber ein Regal reinzuzimmern. War eben Anfang der 90er Jahre, da war Ostdeutschland, also da, sagen wir mal so, wir waren noch nicht aus Sachsen raus, war das Regal schon zerlegt, weil die Straßen so schlecht waren. Störte uns dann aber nicht, wir sind bald in die Türkei gefahren, waren ein Vierteljahr hier. Und da war Kasch interessanterweise, also der ganze Urlaub war super, und Kasch war aber trotzdem von den vielen Orten, die wir gesehen hatten, ein besonderer Ort. Und aber auch die Türkei im Ganzen hat uns so viel Spaß gemacht und fanden wir so interessant, dass wir dann, als wir zurück waren, hatten wir Zivildienst gemacht, richtig? Und nach dem Zivildienst haben wir uns ein anderes Wohnmobil gekauft, aber auch so einen alten Klepper.
Ja.
Und haben das Gleiche nochmal gemacht. Wieder mit dem Wohnmobil hier runter und wieder war Kasch ein besonderer Ort. Und dann kam es halt so, dass wir mit 30, glaube ich, habe ich angefangen, dass wir mit Freunden Boote geschartert hatten, wo ich auch immer der Skipper war. Die anderen hatten eben auch die Scheine nicht. Und ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern immer ein Boot hatten. Von daher wurde ich auf einem Segelboot quasi groß oder wurde jedes Wochenende, ob ich wollte oder nicht, als ich kleiner war, eben zum Segeln mitgeschleppt. Und ich war auch eigentlich gar nicht, nie so ein richtig großer Segler. Also, dass es mir so wahnsinnig viel bedeutet hat, was aber eventuell daran gelegen hat, dass es so normal war. Wir sind halt zum Segeln gefahren, ja, das gehörte irgendwie dazu. Und dann war es eben wirklich so, dass ich auch dann selbst als ich in Würzburg studierte, hatte ich in Margitzöcheim, ist ja ein kleiner Ort.
Stimmt, für euch, da gibt es einen Segelclub.
Ja, genau. Ich glaube, die Segelkameradschaft Maintal Würzburg.
Ja, na klar.
Auch da war ich Mitglied und hatte dann Boote, hatte ich sogar 3 Stück, am Ende auch ein Jollenkreuz und bin dann auf dem Main zwischen den Weinbergen gesegelt.
Ach, du warst also einer von denen, die ich dann immer gesehen habe, wenn ich auf die Arbeit gefahren bin, die da gesegelt sind.
Was sind das für Idioten? Warum segeln die auf dem Main?
Stark.
Und ich habe anfangs in der Tat, man kommt ja so ein bisschen, also war ja immer so, mit dem Franken hat man als Norddeutscher ja so ein bisschen Reibereien, aber es ist so, naja, auf eine nette Art, so habe ich es zumindest mir einreden wollen, aber man wird ja auch viel so als Preuße ja gleich beschimpft von denen und naja. So, dann fand ich es auch lächerlich, dass die auf dem Main segeln, habe dann aber, weil es ja keine andere Möglichkeit da gab, ein Boot dahin, dann sagten die gleich, ja, wenn du auf dem Main segeln kannst, dann kannst du überall segeln. Dann bist du natürlich so als erprobter Norddeutscher und Ostseesegler, denkst du, ja, also ihr spinnt doch. Und dann kriegst du plötzlich mit, das ist echt Hölle anstrengend mit diesen blöden Weinbergen, die ihr habt. Ihr habt ja permanent Fallböen, du bist ja
klar, da gibt es keinen anderen Wind.
Du kommst ja gar nicht zur Ruhe da. Aber nee. War eben sehr, schön immer und eben auch wirklich, man lernte selbst dann da auch mit den Jollen, da sind wir auch wieder mal baden gegangen, wenn man einen Moment mal nicht darauf achtete, wo jetzt von welchem Weinberg die nächste Bö kam. Ja. Aber dann, wie gesagt, Türkei waren wir dann eben auch, haben wir sehr viel geschartert im Mittelmeer generell mit den Freunden damals. Das ging los, als ich 30 war, hat dann angefangen auf den Balearen, waren dann aber auch Kroatien mal, Griechenland natürlich, anfangs auch schon mal Türkei, Sizilien, Äolische Inseln, also waren überall und am Ende war es so, dass wir eigentlich immer, also wir haben uns immer abgestimmt, wo wollen wir mal hin oder wollten wir uns eben alles Mögliche anschauen.
Ja.
Und die letzten Jahre waren wir eigentlich ausschließlich Türkei, weil jeder sagte, der dabei war, das wechselt immer so ein bisschen durch, aber so die Kerncrew war eigentlich irgendwann immer die gleiche. Und jeder sagt, nee, lass Türkei wieder hinfahren, das war das Beste. Und würde ich auch nach wie vor behaupten, weil es ist noch nicht so überlaufen wie die anderen Reviere. Es ist natürlich auch wieder der Kostenpunkt. Also jetzt bin ich ja auch in einer wunderschönen Marina, die quasi hier mein Heimathafen ist, eben in Kasch. Die ist sehr, sehr neu, wahnsinnig toll gepflegt. Und die Preise sind echt überschaubar. Für mich war es aber auch wichtig, gerade eben zu Anfang, wo ich sagte, naja, also mal gucken, ob mir das Ganze halt überhaupt gefällt. Weil
ja.
Ich habe lange immer gesegelt, aber nie auf dem Boot gelebt. Hätte ja auch sein können, dass ich nach einem halben Jahr sage oder nach 3 Monaten, Alter, das ist ja totale Scheiße.
Das aber ist auch...
tropft es durch die Luke hier und es ist feucht und kalt und irgendwie will ich doch was wieder eine Wohnung haben. Von daher war mir eben, wie gesagt, wichtig, dass ich einen so einen festen, also dass ich jetzt nicht nur mit dem Boot immer gucke, also lang der Küste fahre, sondern dass ich schon so eine Art, nicht nur Heimathafen, sondern auch eine Heimat hier habe. Und dadurch, dass eben Kasch ein Ort war, der mir sehr gut in Erinnerung war und mir auch die letzten Jahre zuvor beim Chartern extremst positiv in Erinnerung immer war und ich ja auch Leute kannte, war klar, ich beginne hier das Abenteuer, schau einfach mal, wie gefällt mir das Ganze? Wie komme ich damit klar, auf dem Boot zu leben? Kann ich es eben finanzieren? Das war die andere Frage. Und dann war eben der Plan, oder ist nach wie vor der Plan, sofern man derzeit was planen kann mit Corona, natürlich irgendwann auch mal die Türkei zu verlassen. Und wir hatten eben auch für dieses Jahr, wäre Corona nicht gekommen, wollten wir eben auch über Zypern nach Israel eben segeln. Libanon hatten wir auch so ein bisschen auf dem Zettel, wobei das nicht einfach ist, wenn man vorher in Israel war. Da war mir die Frage, wie fährt man oder eben andersrum. Das war eigentlich dieses Jahr, aber wie gesagt, dieser kleine Nahostrunde geplant, weil ich dann auch wirklich mal ganz im Osten des Mittelmeers sein wollte, wenn ich denn schon, und das war der Plan eigentlich dann für die darauffolgende Saison, dann eben durch das Mittelmeer bis ganz in den Westen fahre. Mhm. Gut, und jetzt momentan muss man halt mal schauen. Also nächstes Jahr werde ich, denke ich, auch noch Türkei sicherlich hauptsächlich sein. Hoffentlich macht dann Griechenland wieder die Grenzen auf, weil die haben sie nicht aufgemacht, wenn man, also für Leute aus der Türkei, wo die Grenzen sein, ist Griechenland nicht aufgemacht. Von daher sind wir dieses Jahr, also ist mittlerweile lustig, wenn man auf den Kartenplotter schaut und die Tracks sich ansieht, sieht es mittlerweile aus wie eine Autobahn hier, die Südküste entlang, immer rauf, runter, rauf, runter,
Wahnsinn.
Rauf, runter. Und nächstes Jahr halt hoffentlich, dass man dann auch nach Griechenland wieder rüber darf und ansonsten ist der Plan für kommendes Jahr nach Istanbul und dann eventuell ein Stückchen die Schwarzmeerküste mal und dann wieder den nächsten Winter wieder hier in Kasch.
Also das hört sich sehr, sehr toll an und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zuhörer, die in erster Linie natürlich das so leben, wie du es früher gelebt hast, also das Segeln, jetzt natürlich sich auch die Frage vielleicht stellen, genauso wie ich, zu sagen, was ist denn eigentlich so der Hauptunterschied für dich vom Chartern, wo du mal ein, zwei Wochen auf dem Boot bist und jetzt zu sagen, hey, ich lebe jetzt auf dem Boot. Ich meine, du hast ja vorher schon angesprochen, mal gucken, wie es mir bekommt, ob ich irgendwann mal einen Koller kriege und in die Wohnung will. Das ist das eine, aber was ist denn so der große Vorzug vom ich lebe auf dem Boot oder der, ja, so dieser Gefühlsunterschied? Gibt's was du Mods vermisst oder gibt's irgendwas, wo du sagst, wow, das habe ich so noch nie erfahren oder das ist was ganz anderes zum Thema Chartern?
Ja, also ja, vermissen tue ich wirklich überhaupt nichts. Und es ist ganz klar, wenn du auf dem Boot lebst, also generell auch, glaube ich, schon mal der Unterschied zwischen generell Eigner sein und Chartern ist schon mal der, dass du eine andere Beziehung zum Boot hast, weil es ist eben dein Boot, du kannst es dir so herrichten oder ausstatten, wie es dein, also wie du es eben für deine Ansprüche haben willst. Und was ganz anderes ist es, finde ich nochmal, wenn man wirklich auf dem Boot lebt. Also, dass man, du musst natürlich, du merkst erstmal, wenn du auf dem Boot lebst, wirklich, wie viel man an einem, gerade das Boot ist ja mittlerweile 30 oder 32 Jahre alt, wie viel man eben an so einem Boot machen muss, aber auch wie, also man hat andere Gedanken, weil ich habe wie zum Beispiel Energiemanagement. Also,
ja.
Weil jetzt, solange ich natürlich im Hafen liege und hin und wieder an Landstrom komme, ist ja nicht schlecht, aber für was für Batterien entscheide ich mich? Nehme ich die einfachen Bleibatterien? Gehe ich irgendwie auf diese Gelbatterien? Nehme ich Lithium? Produziere ich den Strom mit Solar? Nehme ich Windgenerator dazu? Oder generell einen Generator vielleicht? Was ist mit dem Watermaker? So, man hat ganz viele, und gerade wenn im Hinterkopf in der Tat die richtige Langfahrt ansteht,
ja.
Dass man immer so ein, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man irgendwie immer ein Ziel eben hat. Also man sieht auch manchmal ja so ein paar, im wahrsten Sinne des Wortes, gestrandete Existenzen im Marinas, die sitzen dann da auch auf ihrem Boot und ab 12 sehen sie alles doppelt, und, weil die mit sich nichts anzufangen wissen. Deswegen ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man Pläne hat oder dass man eben, was auch super ist, dass man eben auch noch arbeiten muss, dass man ein bisschen Struktur in den Tag kriegt, weil das ist, glaube ich, die Gefahr, dass man vielleicht einfach den so ein bisschen in jeden Tag hineinlebt. Und dann, das wäre zumindest nichts für mich. Und so ist es für mich momentan, ist es halt die absolut große Freiheit. Ich arbeite dann, wenn ich in der Marina bin, ist für mich Office-Zeit so ungefähr. Sag ich mal, wenn ich in der Marina bin, dann arbeite ich eigentlich auch ganz gerne. Dann schreibe ich eben an Büchern oder Texten. Und das ist so momentan, muss man sagen, das halbe Jahr ungefähr. Und das andere halbe Jahr gehe ich segeln. Aber wenn jetzt morgen, also heute haben wir den ersten Tag, wo es mal die ganze Zeit regnet und gewittert. Aber normalerweise haben wir auch jetzt ja noch super Wetter. Und waren letztes Jahr auch im Dezember, Januar, Februar jeweils immer viele Tage am Stück segeln, weil das Wetter klasse war. Und wenn das eben so ist, dann fahre ich halt eben wieder raus und habe nichts anderes. Oder mache dann eben nichts anderes. Genieße die Zeit, dann fährt man mit ein paar anderen Leuten raus, die man kennengelernt hat. Von daher hat man so diese, schon diese absolute Freiheit. Und das finde ich halt, ist wirklich der allergrößte Unterschied.
Ja, also wow, das hört sich sehr schön an. Und ich denke, so wie du es gerade sagst, diese Freiheit, jederzeit segeln gehen zu können, aber auch die Relevanz, Ziele zu haben, die man dann erfüllen muss, dass man eine gewisse Verpflichtung hat, dass man nicht irgendwie so der Gestrandete ist. Und diese in Anführungsstrichen Pflicht, die du dir dann aber auch schön zeitlich einteilen kannst mit dieser tollen Abwechslung, dass du im Paradies bist, für dich auf dem Schiff bist, segeln kannst, das hört sich nach einer extrem schönen Geschichte an. Und mit Sicherheit ist da auch nicht jeder dafür gemacht. Und so wie du das jetzt auch gerade beschreibst, ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass man hier auch tätig ist, dass man hier auch was macht. Und da will ich jetzt vielleicht nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Also Float ist ja ein enger Partner auch von Charter by Yachting und ich bin ja da auch oft auf der Seite und sehe ja, dass du da wirklich immer wieder auch was schreibst, dass du da schöne Berichte und Texte hast. Also auch hier jetzt wirklich für alle Zuhörer, Float, das Wassermagazin, wenn ihr da mal auf die Webseite von denen geht, da werdet ihr alles rund ums Thema Wassersport finden können, einige Artikel eben auch von dir. Aber du hast eben auch irgendwann dann mal angefangen, Bücher zu schreiben. Ich weiß jetzt offen gesagt auch gar nicht, wie viele das bisher waren. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mehr als nur eins ist. Wie kam das dazu und was war dein erstes Buch?
Ja, gute Frage. Also wie ich vorhin schon mal sagte, ist, glaube ich, jeder Journalist glaubt zumindest, dass er Bücher schreiben kann. Wenn man es dann versucht, stellt sich doch heraus, dass es ein bisschen was anderes ist, dass auch so ein Buch doch ein paar mehr Seiten hat oder mehr Zeilen hat als selbst die längste Reportage für ein Magazin beispielsweise.
Ja.
Jetzt war es so, das erste Buch habe ich noch in Berlin geschrieben. Das hatte allerdings gar nichts mit Segeln zu tun. Und das ist immer noch nicht erschienen. Also das ist unter Dach und Fach mit dem Verlag. Das dauert aber alles Ewigkeiten, wenn man halt den typischen Weg geht über Agent,
Wahnsinn.
Die suchen einen Verlag. Und jetzt ist es so, dass es nächstes Jahr im Frühjahr oder Herbst, so steht es im Vertrag, eben erscheinen wird. Aber
ist ja hart.
Naja, ist aber jetzt schon relativ lange her. Von daher, das war das erste Buch, hatte mit Segeln nichts zu tun. Wird aber auch ein total tolles Buch, logischerweise. Und dann wollte ich Krimis schreiben, weil ich immer, habe, wie ich vorhin schon sagte, sehr viel Wirtschaftskriminalität darüber berichtet.
Okay.
Hatte also immer so ein Fave und liest privat eben auch wahnsinnig gerne Krimis. Und dann kamen die anderen Bücher, die dann mittlerweile sind es 4 oder jetzt eigentlich ab heute 5, kann man sagen, weil das eine erscheint heute.
Ah.
Und die kamen alle irgendwie dazwischen. Und das erste Buch war Träum weiter. Und es ist ein Buch, also die Unterzeile lautet 10 Segler, 5 Kontinente, 1 Hafen. Sie treffen sich zufällig in der Türkei und sie erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten vom Ausstieg. Und das war ein Buch, das war wirklich ein reiner Zufall, weil das sind die Geschichten von den Leuten, die ich in meinem ersten Winter hier in Kasch getroffen habe. Und das waren sehr, vor 2 Jahren war, wie die Einheimischen mir sagten, der schlimmste Winter seit, vielleicht nicht seit Menschengedenken, aber seit 15 Jahren. War sehr feucht,
okay,
windig.
Ja.
Für mich als Deutscher war das immer noch, was habt ihr denn? Ich habe immer noch eine kurze Hose an. Aber trotzdem, es gab eben ungemütliche Abende. Man kauert dann eben zusammen. Wir haben dann viel zusammen gekocht, gegessen und jeder erzählte so seine Geschichte. Und wie sich eben auch daraus stellte, das waren alles Leute vor dem Rentenalter, die alle aber eben wirklich ihr altes Leben aufgegeben hatten, um auf einem Boot zu leben mit ganz unterschiedlichen Zielen. Die einen, also war auch alle möglichen Leute dabei, eben Australier, in Türke natürlich, Briten, ich als Deutscher, also ein Südafrikaner. So, und alle hatten wahnsinnig spannende Geschichten, weil ich sag mal, am Ende ist ja so, wenn Leute vor dem Rentenalter auf dem Boot leben, dann sind das quasi per se schon mal interessante Leute, weil die müssen wahrscheinlich einen Bruch im Leben gemacht haben. Oder zumindest müssen sie an den Punkt gekommen sein, die Entscheidung zu treffen, ich ziehe eben auf ein Boot und alles ist ja nicht immer, sag mal, auf dem Boot leben ist ja nicht wie ein Charterurlaub, wo immer schönes Wetter und perfekter Wind ist, sondern man hat natürlich auch schlechte Phasen, gerade im Winter. Mhm. So, und dann, das waren so spannende Geschichten von den Leuten und vor allem auch, wie die alle eben schauen, wie sie sich das Leben auf dem Boot eben finanzieren, wie sie es sich ermöglichen. Und das war interessant, das war kein Casting. Ich habe dann von allen, mit denen wir beisammen saßen, über jeden eine Geschichte, wie eine lange Reportage gemacht.
Wow.
Und das war das erste Buch, Träum weiter heißt das. Das gibt es auch auf Englisch, weil die anderen Protagonisten eigentlich alle Engländer oder englischsprachig sind.
Ja.
Oder die meisten davon, da haben wir das eben auch auf Englisch dann rausgegeben. Das fand ich eben sehr schön und war eben auch noch relativ dicht an einem journalistischen Format, weil es eben Reportagen über Menschen waren. Das nächste Buch war dann, Witz spielt auch auf dem Wasser, das war dann ein Krimi, allerdings nicht der, den ich ursprünglich anfangen wollte, den habe ich immer noch nicht fertiggestellt. Heißt Die Stalkerin, das ist so ein bisschen blutiger, wo man die Fantasie sehr viel mehr spielen lassen konnte, und das war für mich, basiert auch so auf vielen Einflüssen, die man mal generell irgendwo aufgesaugt hat, die hat man dann eben ein bisschen, wie es sich für einen Krimi gehört, natürlich ein bisschen gesteigert, und das war für mich mal interessant, weil das war jetzt eben ein Plot, der einfach im Kopf entstehen musste, also sprich, wo die Fantasie viel mehr angeregt war, und ich hatte mir für diesen Krimi auch so, also ich hatte so ein grobes Gerüst, wusste aber am Ende oder selbst zur Mitte hin auch noch nicht, wer eigentlich der Mörder ist und wer das Opfer ist. Das fand ich so ganz spannend dabei.
Sehr interessant.
Und, Und habe mich dann, wie man teilweise, man kennt es ja wahrscheinlich, wenn du einen Krimi liest, dann, also du willst die nächste Seite, weil du hast immer eine Ahnung, was es sein könnte und freust dich halt, wenn eine Wendung ist. Und so ging es mir beim Schreiben, weil ich habe mich immer dann am darauffolgenden Tag hingesetzt und ich wusste eigentlich noch gar nicht, was genau passieren würde.
Das ist ja interessant. Ich dachte immer, man weiß das als Autor, aber das finde ich ja total interessant, dass du sagst, nee, du hast dich von der Geschichte, genau, von der Geschichte treiben lassen, offensichtlich beim Schreiben. Das ist ja
genau, weil der Leser in dem Moment auch so, also war klar grob, worum es geht eben, aber das, ja, der Leser sollte immer im Unklaren bleiben, wer eigentlich das Mordopfer war und wer der Mörder ist. Und bis zum Ende war ich mir selber auch noch nicht sicher, für welche Variante ich mich eigentlich entscheiden werde. Und dann tauchen auch plötzlich irgendwelche Leute auf, die ich gar nicht kannte, wenn du so willst, die plötzlich dann eine Rolle im Buch spielen. Oder andere mussten dann halt über die Wupper gehen, weil die halt, oder wurden rausgestrichen, weil du sagst, nee, irgendwie, das wäre jetzt zu langweilig. So, und das Ganze spielt eben auch eigentlich aus reiner Faulheit, aber auch auf einem Boot in der Türkei, nicht witzigerweise, sondern auch hier an der Südküste. Und es gibt sehr viele Parallelen, was dann immer viele Leute, die mich kennen, dazu animiert, zu überlegen, wer denn nun wer in dem Buch ist. Aber es gibt nicht logischerweise den einen oder den anderen,
ja,
sondern es ist halt so eine, aber es, also für mich war es einfacher, da war dann vielleicht auch so der, oder das vorherige Leben als Reporter einfacher. Das heißt, bevor ich mir Szenarien jetzt irgendwie ausdenke, und was ich hasse an Krimis ist, wenn irgendwas nicht passt. Angefangen von Landschaftsbeschreibungen oder sonst was. Deswegen war es für mich das Einfachste, die Location eben hier hinzusetzen und auf Booten spielen zu lassen. Da kenne ich mich aus. Und wenn ich irgendwann mal wusste, du willst irgendwas beschreiben, das ist halt, soll ja irgendwie, wenn es geht, ein Film im Kopf entstehen.
Genau.
Und weißt du, du willst das Innere in einem Boot beschreiben, dann muss ich jetzt nicht überlegen, ja, wie sieht das jetzt aus, sondern dann gucke ich halt runter.
Ja.
Also, dann sehe ich, wie es ist. Dann muss ich jetzt nicht überlegen und sagen, ah, es sind jetzt 4 Schritte von, weiß ich nicht, von der Pantry in die Navigationsecke oder wie auch immer. Und deswegen, oder wenn du Landschaftsbeschreibungen hast oder eben natürlich auch atmosphärisch, wie fühlt es sich überhaupt an, auf dem Segelboot zu sein? Das kann ich natürlich als Segler viel besser beschreiben, als wenn ich das ganze Setting jetzt irgendwie in die Raumfahrt gesetzt hätte.
Ja, das ist natürlich immer, ne? Ein Riesenunterschied. Und ich meine, du konntest dir ja auch, und das kann ja, denke ich, heutzutage auch nicht jeder, dass man sich ein bisschen auch einfach selber aussuchen kann, was man schreibt. Diese Freiheit hattest du ja auch oder hast du ja auch und ich denke, die nutzt du ja auch, sondern du versuchst ja jetzt nicht, das zu schreiben, wo du jetzt weißt, das will irgendeiner von mir, sondern das, was du wahrscheinlich willst. Wie viel Zeit nimmst du dir denn für ein Buch im Durchschnitt oder macht man sich darüber Gedanken, wenn man das Leben führt, so wie du es führst, oder sagt man, ich fange jetzt mal an und dann schauen wir mal, wie lange dieses Projekt dann anhält?
Nee, ein Zeitlimit setze ich mir eigentlich nicht. Also ich, oder mal so, ich glaube, so im Hinterkopf habe ich schon was und ich mache es dann lieber so, wenn ich halt an einem Buch schreibe, dann mache ich das auch konzentriert und freue mich eben auch drauf und habe Bock und wache dann teilweise nachts auf und weil ich mich aber drauf freue, weiterzuarbeiten, und dann gucke ich mal auf die Uhr und denke, eine Stunde willst du noch pennen, weil sonst, aber dann will ich das auch machen und dann ziehe ich das auch und schreibe dann. Also es gibt auch Tage, an denen läuft gar nichts. Dann quäle ich mich aber auch nicht. Das ist auch der Unterschied oder das Schöne an der Freiheit. Wenn ich merke, da passiert nichts oder es ist echt gequälte Scheiße, die ich da aufschreibe und morgen muss ich alles neu schreiben, dann mache ich halt nichts. Und wenn das am nächsten Tag auch noch so sein sollte, dann mache ich eben auch nichts. Und also ich muss schon wollen und dann wird es auch, glaube ich, ganz gut. Also oder besser kann ich es dann zumindest auch nicht machen. Das Einzige war eben, wo wir uns so ein Zeitlimit gesetzt hatten, war eben das quasi jetzt das letzte Buch, das ich eben über den Sebastian Kummer ja geschrieben hatte, mit dem du ja auch schon gesprochen hattest,
genau,
der ein Boot überführt hatte aus Frankreich oder ja, auch am Ende auch überführt hat, aber ja mit einigen Schwierigkeiten aus Frankreich nach Göcek in die Türkei und dann eben dieses ganze Corona-Wirrwarr kam und dann am Ende alleine auf seinem Boot saß und weder, also nirgendwo mehr einlaufen durfte, weil alle Länder ihre Grenzen dicht gemacht haben. Er sich dann über Wochen hinweg in Buchten verstecken musste, aus Angst, die Küstenwache würde ihn auftreiben. So, und das war eben auch wieder eigentlich, also das ist eben ein Tatsachenbuch, das ich dann geschrieben habe, eben auf Basis seiner Notizen, die er sich während der Fahrt gemacht hatte. Und er hatte eben auch angefangen, er wollte das anfangs alleine machen und stellte aber fest, dass er wohl weder die Zeit noch als, also er hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, aber alles wissenschaftliche Bücher. Und das ist dann doch was anderes, wenn man, ob man über, er ist Professor für Logistik und Transport, ob man nun irgendwelche wissenschaftlichen Bücher schreibt oder eben
absolut,
wo Atmosphäre eine große Rolle spielt. Und dadurch, dass ich wiederum für Float über ihn mehrmals geschrieben hatte, kannten wir uns daher vom Telefon und er war dann ja so verrückt, nachdem er ja endlich in die Türkei einreisen durfte, dann wiederum einen Katamaran nach Kroatien gesegelt hat, wobei er beinahe noch draufgegangen wäre, weil er sich da, also weil er einen Unfall auf See hatte, alleine auf dem Katamaran. Und dann ist er ja 2 Wochen später, so bescheuert muss man erstmal sein, wenn ich das so sagen darf, nachdem er wieder in Wien war, wo er die Professur innehat, hat er ja direkt das nächste Boot von Kroatien wieder zurück in die Türkei überführt.
Stimmt,
und dann habe ich ihn, dann war er Anfang Juni war er dann in Göcek und dann bin ich halt rüber gesegelt und dann haben wir uns getroffen und haben, und dann habe ich selber, weil ich die Story ja aber kannte, wir haben dann 4 Tage, glaube ich, 3 oder 4 Tage, haben wir auch von früh morgens bis spät abends beisammengesessen und ich habe dann alle, also ihn gelöchert und dann hatte ich quasi das Material und habe dann das Ganze in den nächsten 6 Wochen das Buch geschrieben.
Wahnsinn.
Und das war also dann auch ein
ich habe das
Ritt.
Total, aber weil ich habe es gerade sogar in den Händen. Ihr habt mir das Buch ja geschickt, also tausend Dank nochmal. Und vielleicht an dieser Stelle für all diejenigen, die jetzt sich fragen, Mensch, was ist das für ein Buch, wie kriege ich das? Oder ich habe in einer der letzten Folgen, haben wir dieses Buch auch vorgestellt. Ich durfte auch mit freundlicher Erlaubnis von euch einen Teil oder das erste Kapitel da mal vorlesen. Und es ist schon hart, was er da so erlebt hat. Und dieses Buch ist ja jetzt auch nicht irgendwie was Kleines. Also das hat allein 268 Seiten, was die Story betrifft. Danach kommt noch irgendwie Seglerlatein mit dazu. Das ist ja schon brutal eigentlich, das in so einer kurzen Zeit, sage ich mal, also meiner Meinung nach in einer sehr kurzen Zeit, für dich auch das zu verfassen, das zu schreiben und dann auch noch so zu schreiben, dass es auch spannend ist und dass es der Wahrheit entspricht. Und du musstest ja auch diese ganze Information von ihm bekommen. Es war ja jetzt nicht so, dass du das selbst erlebt hattest, sondern dass du das durch diese Gespräche mit ihm erlebt hattest. Wie sieht denn da so ein Tagesablauf bei dir aus? Ich meine, zum einen würde ich gerne mal wissen, wie er aussieht in so einer Zeit, wo du wirklich so ein Buch schreibst und dann vielleicht einfach mal so allgemein, wie es auf dem Boot ist. Also ich meine, du müsstest ja von früh bis nachts schreiben.
Ja, war in der Phase auch annähernd so. Und das war ja, wie gesagt, Anfang Juni hatte ich ihn getroffen, habe dann eben Juni, Juli das Buch geschrieben. Genau, also erschienen ist es, glaube ich, Ende August, aber dann kam ja das Layout noch hinzu und alles. So, das heißt, das waren aber hier die heißesten Wochen. Und also das heißt wirklich Temperaturen 35, 40 Grad. Deshalb bin ich immer sehr früh morgens aufgestanden, eigentlich um 6, habe dann erstmal bis 9 im Boot in der Kajüte geschrieben, weil die Sonne dann, die kommt so um 6 langsam hoch, aber die steht so niedrig, dass keine Bimini Heimschutz bietet. Von daher saß ich immer noch unten. Bin um 9 dann immer hier, wir haben so eine nette Café-Bar in der Marina, bin dann dorthin gegangen, habe dort weiter, und die haben auch sehr gutes WLAN, was immer ganz praktisch ist, habe dort weitergeschrieben, auch wenn der Besitzer der Bar, eigentlich machen sie um 9 auf, aber der pennt meistens länger, hat dann gleich gesagt, pass auf, hier ist die Kaffeemaschine, mach die alle stark selber, habe ich keinen Stress, dass ich so früh irgendwie
kommen
muss, das ist super.
Das ist typisch.
Aber wie ist denn das, ich trinke meinen Kaffee mit Milch, sagt er, pass auf, der Schlüssel zur Bar ist hier, Kühlschrank steht da hinten, nimmst du dir alle, schreibst du auf, so ungefähr, oder halt, wie auch immer. Dann habe ich halt eigentlich jeden Morgen um 9 erstmal die Bar aufgemacht, teilweise bedient, was jetzt zur Folge hat, wenn einer sitzt und Kaffee trinkt,
dann kommen halt
andere auch und wollen Kaffee. Und dann denkst du, kannst du auch nicht sagen, jetzt macht ihr euch den Kaffee auch selber, sondern dann habe ich dann noch zwischenzeitlich ein bisschen Kaffee serviert hin und wieder. Bin dann mittags zurück aufs Boot, habe kurz was gegessen, meistens kleines Nickerchen gemacht und habe mich dann halt wieder hingesetzt im Cockpit anfangs und weitergeschrieben und manchmal auch bis nachts um 12. Also jetzt sicherlich nicht immer, aber auch manchmal, wenn es eben läuft. So, und dann aber auch wirklich, wie ich eben schon sagte, an Tagen, wo es halt nicht lief, dann habe ich es halt auch sein lassen.
Wahnsinn, ja, aber eine gewisse Disziplin brauchst du natürlich, sonst ist es natürlich gar nicht möglich, so etwas überhaupt auf die Beine zu stellen. Ne?
Genau, und da war eben der Hintergedanke bei dem Buch war eben, dass wir, also der Sebastian hatte ja schon eine relativ große Medienpräsenz, während er noch auf diesem Boot sich versteckte, also besonders in Österreich, weil er da eben, also er ist Deutscher, aber er ist, leitet das Institut an der Wirtschaftsuni in Wien und von daher, und er hat ja permanent auch seine, weil er ein absoluter Freak ist, hat er auch permanent irgendwelche Videos gepostet und dann wurde ihm das österreichische Fernsehen aufmerksam und ich glaube, kein Österreicher ist irgendwie um ihn herumgekommen, weil er am Frühstücksfernsehen rumsprang und mittags und irgendwie wollte jeder diesen verrückten Professor mit seinen ellenlangen, schlohweißen Haaren und zugewuchert bis zum geht nicht mehr. Also er sah nun wirklich nach 3 Monaten auch aus wie ein Pirat.
Wahnsinn.
Wollte diesen Typen sehen und das war natürlich, also ich fand die Geschichte auch einfach wahnsinnig spannend und deswegen war das auch, glaube ich, ein Grund, warum ich zu dem Projekt erstmal ja gesagt habe und es auch wirklich Spaß gemacht hat, es eben aufzuschreiben. Und wir hatten halt, wir wollten diese Medienpräsenz quasi eben mitnehmen, wenn man so will, als Marketing, dass er oder dieser Fall den Leuten noch im Gedächtnis sein sollte, wenn das Buch rauskommt.
Ja.
Und wir damals aber auch eigentlich noch dachten oder hofften, dass Corona auch jetzt eben oder schon im Spätsommer eigentlich kein Thema mehr sein wird. Wir dachten, die Leute werden wahrscheinlich irgendwann dieses Themas komplett überdrüssig sein. Und froh sein, dass es ad acta ist und dann sicherlich kein Buch über Corona lesen wollen. Und deswegen haben wir uns selber eben ein sehr hohes Tempo vorgegeben.
Und ja, Wahnsinn.
Deswegen haben wir das Buch eben auch wie die anderen Segelbücher eben im Selbstverlag rausgegeben. Sprich ohne diese, also ohne alle Zwischenschritte, also ohne, sei es Agenten oder Verlag, weil das dauert eben relativ lange. Und es ist eben bei einer Spitzen, also klar, die Bücher, also hat alles Vor- und Nachteile, aber gerade wenn man sein eigener Herr sein will, und das war ja auch wieder dann eines der Hauptmotive für den Ausstieg bei mir generell, macht eben dieser Selbstverlag großen Sinn und der ist auch ja bei Seglern oder bei Menschen, die Bücher schreiben über ihr Segeln, ja auch relativ verbreitet. Man hat natürlich viele Nachteile gegenüber großen Verlagen oder eigentlich gibt es ja nur einen großen Segelverlag. Aber da gibt es demnächst auch, dass sich sehr viele von diesen Autoren, die freiberuflich schreiben und selbst publishen, also wir schließen uns jetzt quasi zusammen, da entsteht gerade was, sodass wir einen gemeinsamen Markenauftritt
haben. Ja, da bin ich mal gespannt. Das
hört sich gut an. Weil wir dann nämlich, nur wenn man sich dann so die Amazon-Listen anschaut, die besseren Listen bei Segeln, haben dann diese freien Autoren, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, eigentlich eine größere Marktmacht als vorherrschende Verlage. Und für uns ist eben wichtig, dass wir uns gegenüber dem Buchhandel eben auch präsentieren können. Und da sind wir gerade und wollen eben gleichzeitig auch andere Leute motivieren, auch ihre Segelerlebnisse aufzuschreiben und eben auch helfen.
Ja.
Dass man halt auch da halt das Gleiche, was ich vorhin sagte, für einen Hafen. Der eine ist halt super gut in, der macht vielleicht super gut Cover, dann hat man einen anderen, der liest. Also wir werden uns auch gegenseitig, wenn man so will, kontrollieren oder Lektorat sein und dass wir halt auch dann unter diesem Label, unter dem wir erscheinen wollen, auch so eine Art, dass es auch ein Qualitätssiegel ist.
Ja, als Segler glaube, ist man dann doch irgendwie wie so eine, ja, Familie ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist doch eine gewisse Community, wie du es gerade schon gesagt hast, auch die Aussteiger, die sich dann offensichtlich auch in den einzelnen Häfen, Ländern irgendwo zusammenschließen. Man erkennt sich recht schnell, man hilft sich, man teilt das gleiche positive Schicksal. Und das mit den Büchern, also apropos nochmal ganz kurz zu dem Buch Mit Kummer ohne Sorgen. Ich werde auch hier in der Beschreibung natürlich deine Bücher mal verlinken. Also wenn da jemand Interesse hat, ich werde die Informationen, die jetzt hier in dem Podcast alle besprochen wurden, alle nochmal unten verlinken, sodass da jeder draufklicken kann. Da kann man dann auch dann zu dem Buch, man kann sich das Buch dann über die Links auch bestellen oder auch dann die anderen Bücher. Ich weiß von dir, dass du allerdings auch schon wieder, dass das schon so ein bisschen zur Vergangenheit gehört. Du hast ein Buch geschrieben oder berichtige mich, ist es jetzt schon fertig oder nicht? Und zwar geht es da um einen Hund, ist das richtig?
Ja, Hund und Nebenrolle spielt eine Katze.
Okay, wie kommt es dazu bitte?
Kommt eigentlich sehr, sehr einfache Herleitung, schlicht und ergreifend. Also habe ich jetzt, das ist meine Freundin, eben eine Türkin hier aus Kasch, die hat eben diesen Hund und eben auch eine Katze. Die Katze ist eine sehr grummelige, ein sehr großer, grummeliger Siamkater, größer als der Hund. So, und wir haben irgendwann, wir wollten halt jetzt mehr segeln gehen und stehen ja auch wieder weitere Turns in den kommenden Jahren ja voraus. Und dann haben wir, wir müssen logischerweise ja erstmal den Hund mitnehmen. Und der ist eben 10 Jahre alt, ist aber eben ein ehemaliger Straßenhund, den sie irgendwann mal aufgenommen hat. So, und dann haben wir uns mal selber so ein Jux draus gemacht. Also was für eine steile Karriere dieser Hund hat. Also vom Straßenstreuner eben zum Bordhund. Und der macht sich auch super auf dem Boot. Mit gibt aber viele Komplikationen, angefangen, sag ich mal, wie wir jetzt mal nennen, von der Pipi-Kaka-Runde. Also wie macht man das? Also wie machen wir, dass der Hund macht? Ja. Also was müssen wir quasi tun? Oder versuchen den Hund eben dann dahin zu kriegen, dass er auch längere Strecken eben, also dass er sich getrost auch auf dem Deck erleichtern kann. Das klappt, geht so. Das heißt, wir haben mittlerweile diverse Buchten, die wir als Pipi-Kaka-Buchten durchdefiniert haben, wo wir dann, wo man teilweise nicht ankern kann, aber dann. Ich drehe halt Runden mit dem Segelboot und Asu, meine Freundin, paddelt dann halt mit dem Beiboot rüber, den Hund wegzubringen. Man lernt über einen Hund, also ein Hund an Bord oder auch Katze ist einfach toll, weil man lernt halt, wenn man in Marinas ist, sehr viel andere Leute eben auch kennen, logischerweise über den Hund. Das ist ja natürlich nicht nur bei Bordhunden so, sondern generell. Und ich bin eigentlich eher so ein fauler Hund. Also wenn ich normalerweise in einer Ankerbucht ankomme, dann fällt der Anker und dann gibt es natürlich das Ankerbier, vielleicht auch noch ein zweites dazu. So, und wir waren an so tollen Ecken, wo ich ganz häufig schon geankert hatte, aber ich war nie an Land. Mit dem Hund musst du ja an Land.
Stimmt,
und dann denkst du erstmal, wie toll das alles ist. Also wir waren auf, also Gemila, wenn du das kennst, bei Ülö Dennis, so eine alte Insel.
Ja, aber ich war da noch nicht drauf. Ja.
Insel.
Ja.
Fünfmal davor auf alle Fälle schon geankert, nicht einmal drauf gewesen, mit dem Hund musste. Und dann denkst du, das ist ja der Hammer, was da anhand. Da sind 8 alte Kirchen, wo eben der Nikolaus, also der echte Nikolaus, auch beerdigt worden sein soll zum ersten Mal, bevor er umgebettet wurde. Das war zu den Kreuzzügen, war das eine ganz bekannte Wallfahrtsinsel. Und da stehen antike Ruinen. Das ist also wirklich der Hammer. Habe ich selten gesehen, so toll. Hätte ich nie ohne den Hund entdeckt.
Wahnsinn.
So, und nachdem der Hund dabei war, dann war es eben so, um die Katze konnten sich Freunde kümmern. Jetzt, wir müssen jetzt aber die Katze. Irgendwie konnten sich Freunde nicht um die Katze kümmern, dann nehmen wir die halt auch mit. Und die Katze mag mich, glaube ich, nicht sonderlich. Da beginnt es schon mal. Mit dem Hund ist er auch so eine kleine Hassliebe. Da haben wir meistens die beiden Racker auf dem Boot und da wird es logischerweise nicht langweilig. Und dann habe ich überlegt, das ist ja eigentlich mal, das soll also eine nette Geschichte sein und es ist wirklich, beginnt auch eben bei der Straßenhundzeit, die sich im Nachhinein sogar ganz gut rekonstruieren ließ, also wo der Hund eben, der wurde irgendwo in den Bergen hier dann gefunden und wie er dann quasi erstmal vom Straßenstreuner zum Haushund wurde und dann auch mit Katzen groß geworden ist und er selber wiederum auch Katzen großgezogen hat und am Ende eben zum Bordhund wurde und weil der Hund natürlich auch zu Wort kommen soll, beginnt jedes Kapitel quasi mit einem kleinen, mit, ja, 2-3 Seiten immer Comics, die generiert wurden aus Fotos und dann eben, dass der Hund auch in Sprechblasen zu Wort kommen kann und sich über die Katze aufregen kann. Und dann kommt halt der erzählerische Teil.
Das finde ich ja sehr spannend. Also ich bin sehr gespannt. Gibt es das Buch jetzt schon oder wann gibt es das Buch? Beziehungsweise wie wird es erscheinen?
Genau, also wird auch bei Amazon hauptsächlich erscheinen, dann eben auch auf der Seite, wo, also jetzt zunächst erstmal, wo auch die anderen Bücher sind oder bei diesen Segelautoren, wenn wir es haben. Kann man schwer aufschreiben. Chingene, wirst du wahrscheinlich.
Ja, na klar, Chingene.
Die Zigeunerin. Also vom Straßenstreuner zum Bordhund.
Ja.
Und das ist der Titel eben des Buches. Und wird jetzt, also es ist, also Probedruck habe ich schon in den Händen quasi. Also
okay.
Meine Eltern in Deutschland, weil es ist immer schwierig, mit der Post herzuschicken.
Ja.
Und sprich, eigentlich während wir sprechen, hoffe ich, dass jetzt auch dann das Buch gelistet ist, dass man es dann auch kauft.
Wow, okay. Das heißt also, dass, ich werde auch den Link mit Sicherheit hier unten reinpacken. Ansonsten gibt es ihn vielleicht sogar schon in elektronischer Form. Dann werde ich den Link auch schon mal mit reinpacken.
Genau, als E-Book gibt es das schon. Genau.
Okay.
Und wir hatten jetzt das Print da, also ja, müsste jetzt auch durch sein.
Ja, sehr, sehr spannend. Sag mal, ich meine, du bist jetzt gerade in einer schönen Umgebung, sitzt in einer Marina, das sind quasi die Orte, wo wir uns immer hinwünschen, so den, ja, die längste Zeit des Jahres meistens. Wie sieht's für dich aus? Hast du da irgendwelche Pläne im Moment, was so jetzt den Winter betreffen? Oder sagst du, ich lebe jetzt mal ein bisschen in den Tag hinein? Oder gibt's schon neue Projekte? Oder was ist so, ja, was sind so deine Erwartungen für die kommenden Monate? Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken. Ich meine, das Jahr war natürlich ein bisschen verrückt, ja. Also du hast wahrscheinlich auch Corona oder aufgrund von Corona das alles ein bisschen anders erlebt, als du es vielleicht normal erlebt hättest. Wie sind so die kommenden Monate für dich?
Ja, also es ist zwar so, dass hier die Wintermonate, dass man auch immer gut segeln kann. Also wir werden sicherlich jeden Monat mindestens 1-2 Wochen, denke ich mal, unterwegs sein, irgendwie nach Fethiye, Göcek, Marmaris die Ecke fahren oder zur Not auch nur Kekova, so eine versunkene Stadt, ist quasi als Hausrevier, ist man 4 Stunden hingesegelt und da haben wir letzten Winter auch gemacht, dass man dann da einfach mal ein paar Tage bleibt, Anker wirft und die Seele baumeln lässt. Dann ist so, dass natürlich auch im Winter hier teilweise heftige Stürme sind, das heißt, so richtig lange Etappen werden wir wahrscheinlich nicht machen, außer ein Freund, auch ein Deutscher, auch Aussteiger, der auf dem Boot lebt, der war letzten Winter auch hier, der war ja zwischenzeitlich auf Malta, Sardinien, der ist jetzt gerade auf dem Rückweg, weil der wieder hier überwintern will, weil es einfach im Mittelmeer mit die sicherste Region ist. Und der will mich unbedingt noch überzeugen, und da fehlt nicht mehr viel, dass wir vielleicht im Dezember nochmal nach Nordzypern segeln. Okay. Ist ja auch nicht so weit weg.
Ja.
So, dann eben im kommenden Jahr müssen wir mal schauen, es gibt da diverse Überlegungen. Also die eine ist, wenn es denn möglich ist, was ich allerdings bezweifle, den Israel-Turn nachholen. Weil ich habe mir immerhin ja schon für das Raymarine die elektronische Seekarte für 150 Euro gekauft. Ja,
da musst du jetzt auch hin.
Die Gastflagge habe ich auch schon, auch für Zypern und Nordzypern. Also von daher, also das, also ich fahre aus der Türkei nicht weg, ohne vorher nach Israel gesegelt zu sein. So, wenn das hinhauen sollte im nächsten Frühjahr, wäre klasse. Dann steht eventuell auch eine gemeinsame Segeltour mit dem Sebastian Kummer an. Da sind wir am Überlegen, dass wir vielleicht mal, nachdem wir jetzt schon so viel miteinander gearbeitet haben, auch endlich mal miteinander segeln gehen. Das könnte dann auch eine hoffentlich ereignisärmere Tour werden als eine letzte. Aber dafür eine
das wünsche ich euch.
Interessante.
Ja.
Oder eben dann eben für den Sommer, sofern Griechenland immer noch dicht ist, für uns eben, wie gesagt, die Istanbul- und Schwarzmeerküste. Das wäre, also weil das wäre für mich eben fernab der, also da kann die Politik einem letztlich keinen Strick drehen, wenn man halt in der Türkei dann bleibt.
Also das hört sich mal nach wirklich, also ausnahmslos optimistisch schönen Zukunftsplänen an. Das ist natürlich toll, wenn man genau solche Pläne hat und die aber trotzdem auch irgendwo flexibel sind und ja, die auch unter anderem ein bisschen davon abhängen, wie jetzt vielleicht das Wetter ist, wie sich das eine oder andere vielleicht entwickelt. Finde ich sehr, sehr interessant. Wir werden von dir mit Sicherheit auch, denke ich mal, in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer, im Float-Magazin lesen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch, ja, wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder dich hinsetzt und eine neue Idee dann in viele, viele Seiten packen wollen wirst. Auch dann werde ich mit Sicherheit informiert werden. Wir werden in Kontakt bleiben.
Mit Sicherheit, ja.
Und wer weiß, wenn ich mal das nächste Mal quasi in meiner, in Anführungsstrichen, Heimat bin, in der Türkei bin, dann, ja, dann klappt es ja vielleicht sogar, dass wir uns wirklich mal sehen. Ja. Das würde mich persönlich auch sehr, sehr freuen.
Genau, dann wird das ein Pflichttermin, dass du vorbeikommst.
Auf jeden Fall. Jens, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich bin, was dich betrifft, um einiges schlauer geworden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch all die Zuhörer jetzt ein viel intensiveres und klareres Bild über einen Jens Brambusch bekommen haben, der doch ein so, ja, vielseitiges Leben hat und auch schon so viel erlebt und gesehen hat und sich jetzt dann selber dazu entschlossen hat, tolles Leben, freies Leben zu führen und trotzdem zu seinem Ziel gekommen ist, trotzdem das, was er gelernt hat, eben machen kann, seine PS auf die Straße bringen kann, aber sich ja nichts, ich sag mal in Anführungsstrichen, vorschreiben lassen muss. Und ich finde es toll, dass du das so wirklich hinbekommen hast und es ist sehr beeindruckend, dass du dieses Leben jetzt so leben darfst. Und es war mit Sicherheit nicht alles einfach, aber umso mehr hast du es verdient. Das finde ich ganz klasse. Also ich wünsche dir viel Erfolg, wirklich auch weiterhin, viel Spaß weiterhin, viel Erfolg weiterhin und ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben.
Ja, ich habe auf alle Fälle zu danken.
Bis dann, Jens. Ciao, ciao.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Ja, das war doch mal ein schönes Gespräch mit einem Menschen, der ja Höhen und Tiefen durchlebt hat und am Ende offensichtlich genau da angekommen ist, wo er sein möchte. Ich finde es ja sehr beeindruckend, wie ich es auch während der Folge gesagt habe, wenn jemand in einer Situation ist, die jetzt nicht so prickelnd ist, dann aber die richtigen Schlüsse zieht und den richtigen Weg offensichtlich geht und und es dann am Ende auch eben schafft. Und das zeigt dann doch immer mal wieder, dass es verschiedene Wege gibt, dass man sich manchmal einfach nur auch mal trauen muss Und ich fand es auch sehr interessant, dass er gesagt hat, dass er dann vor Ort doch immer mal wieder was Neues gefunden hat, dass dann einfach die ein oder andere Tür wieder aufgeht. Und das sind natürlich Dinge, die man im Vorfeld gar nicht so sehen kann. Und diese Community, von der wir da jetzt gesprochen haben, dass man vor Ort dann einfach auch Gleichgesinnte trifft, die einem dann vielleicht auch wieder die Augen in der einen oder anderen Sache öffnen können, die ein oder andere Tür eben öffnen können. Ich finde es extrem beeindruckend. Ich finde es sehr, sehr spannend und toll. Und mit Sicherheit gehört da eben auch viel Fleiß dazu. Und das merkt man ja auch, dass ein Jens Brambusch da ja innerhalb von kürzester Zeit ein Buch verfasst. Aber nicht verzagen, also falls einer da draußen so etwas Ähnliches machen möchte oder ja, sich einfach dafür interessiert, vielleicht doch auch mal auszusteigen. Ich denke, jeder hat so seine Fähigkeiten, so wie er das beschrieben hat, und man kann seine Fähigkeiten heutzutage dann doch irgendwie überall auf der Welt zum Einsatz bringen. Mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ist das, glaube ich, alles möglich. Und es heißt ja auch nicht, dass das immer für immer sein muss. Theoretisch kann man ja dann auch einfach sein Bötchen verkaufen und dann wieder zurück nach Good Old Germany oder Österreich, Schweiz oder wo auch immer wieder gehen. Auf jeden Fall war das für mich wieder sehr inspirierend. Es war sehr schön, wieder mit einem solchen Menschen, mit einer solchen Persönlichkeit darüber zu sprechen. Ich bin mal gespannt auch auf das Buch, von dem er gesprochen hat, auf das Cingene, also Zigeuner, auf dieses Buch von dem Hund und von der Katze. Ich werde auf jeden Fall aus diesem Buch auch lesen. So hat er mir das schon zugesagt gehabt. Das heißt, sobald ich das in den Händen habe, werden wir hier irgendwann in den nächsten Wochen auch eine Folge haben, wo ich aus diesem Buch lese. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank an euch wieder für das Zuhören, für das Durchhalten. Wenn ihr jetzt wirklich immer noch mit dabei seid und bis jetzt durchgehört habt, dann gilt euch natürlich mein doppelt und dreifacher Dank. Das sind natürlich immer etwas längere Folgen, wenn ich jemanden zu Gast habe. Aber mir ist immer wichtig, dass man da einfach ein bisschen hinter die Kulissen schaut, einfach wirklich mal die Person an sich richtig kennenlernt. Und ich finde, es sind einfach interessante Menschen. Und ja, da freue ich mich auch, wenn es euch gefällt, dass wenn ihr mir hier vielleicht einfach eine Rezension hinterlasst, vielleicht mal ein paar Sterne hinterlasst und gerne auch was dazu schreibt. Da bin ich dann immer ja, sehr glücklich, wenn ich so etwas lese und dann eben auch merke, dass die Dinge, die wir hier machen, dass der Content eben auch für euch interessant ist. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei uns auf dem Podcast. Macht's gut und bleibt vor allem gesund. Und bis dann, euer Ümit Uzun. Charterbar Yachting. Einfach mehr.